RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Bei der Stichwahl für das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich wie erwartet ein enges Rennen ab. Hochrechnungen vom späten Abend sahen den von der nationalistischen Peace-Partei unterstützten Kandidaten Nawrocki mit 50,7% der Stimmen vorn. In ersten Prognosen nach Schließung der Wahllokale hatte noch der Kandidat der proeuropäischen Regierung Trzaskowski mit 50,3% geführt. Das endgültige Ergebnis wird frühestens am Morgen erwartet. Die Feuerwehr ist am Abend zu einem Großbrand nach Berlin-Marzahn ausgerückt. Es brennt offenbar auf einem Gewerbegelände am Pyramidenring nahe der Landsberger Allee. Mindestens 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Timo Maschewski.
Auf rund 3000 Quadratmetern brennen laut Feuerwehr 3 Lagerhallen, mehrere Lastwagen und eine große Zahl an Paletten. Es sollen auch Gasflaschen explodiert sein. Zwischenzeitlich hatte die Feuerwehr Probleme mit der Löschwasserversorgung. Sie musste teils über mehrere Kilometer Schläuche verlegen und wird jetzt auch von der Flughafenfeuerwehr unterstützt. Die Landsberger Allee ist für die Löscharbeiten im Bereich Pyramidenring voll gesperrt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, muss die Polizei später untersuchen.
Die Ukraine hat ihre Teilnahme an den von Russland vorgeschlagenen Gesprächen in Istanbul zugesagt. Bisher hatte Präsident Selenskyj offen gelassen, ob eine Delegation dorthin reisen wird. Janine Artist.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Position seines Landes für das geplante Gespräch klargemacht. Er forderte eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe, die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener und die Rückkehr entführter Kinder. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Russland von seinen Maximalforderungen abweichen wird. Dazu gehört, dass die Ukraine große Gebiete abtreten soll.
Nach dem Brand mit 3 Todesopfern in einem Hamburger Krankenhaus hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Gegen den 72 Jahre alten Patienten wird wegen Brandstiftung ermittelt. Aus Hamburg Susanne Röse.
Nachdem mehrere Zeugen zur Brandursache befragt worden waren, hatten sich Hinweise auf den 72-Jährigen ergeben, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde er festgenommen. Er steht nun im Verdacht, das Feuer am frühen Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht absichtlich gelegt zu haben. Ob er sich zur Tatzeit in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, wird noch ermittelt, so die Polizei.
In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse ihre Tabellenführung. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Francis Tiafoe glatt in 3 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen auf rbb24.de. Das Wetter bis zum frühen Morgen wechselnd bewölkt, aber trocken bei 16 bis 11 Grad. Tagsüber teils sonnig, teils wolkig. Einzelne Schauer oder Gewitter bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit aktuell 3 Meldungen für Sie. Die A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim ist zwischen Freienbrink und Erkner wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A28 Leer Richtung Oldenburg ist zwischen Leer Ost und Vilsum ebenfalls wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und die A67 Darmstadt-Mannheim ist im Dreieck Darmstadt-Griesheim wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr noch in beiden Richtungen gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Aus Hamburg, aus dem Studio von NDR Info mit Philipp Kaver. Willkommen. In Polen ist gestern gewählt worden. Es war die Stichwahl um das Präsidentenamt und es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem proeuropäischen Rafał Trzaskowski und dem rechtsnationalistischen Karol Nawrocki. Trzaskowski lag zwar bei der Wahl vor 2 Wochen hauchdünn vorn, aber keiner der beiden erreichte die absolute Mehrheit. Daher jetzt die Stichwahl. Noch wird ausgezählt. Es gibt erste Prognosen. Hochrechnungen wie in Deutschland sind in Polen nicht üblich. Ich habe vorhin mit unserem Korrespondenten in Warschau, Martin Adam, gesprochen und ihn gefragt, ob sich schon eine Richtung abzeichnet.
Ja, nicht so richtig tatsächlich. Wir sind in der schwierigen Situation, dass wir immer noch nicht wissen, wie diese Wahl eigentlich ausgegangen ist. Es gibt in Polen ja keine Hochrechnung. Sie haben es gerade gesagt, es gibt Exit Polls, also Nachwahlbefragung. Sprich, die Menschen kommen aus den Wahllokalen und werden gefragt, was haben sie denn gewählt? Und die Zahlen, die dort 21 Uhr veröffentlicht wurden, sind so knapp, dass sie eigentlich keine Aussage zulassen. 50,3% für Rafał Trzaskowski, den liberalen Kandidaten der regierenden Bürgerkoalition, 49,7% für Karol Nawrocki, der für die rechtspopulistische PiS-Partei angetreten ist. Wenn man im Hinterkopf hat, dass das Umfragen sind, wie diese Studien erstellt werden, dann ist das so knapp und ist auf jeden Fall innerhalb dieses statistischen Fehlerrahmens, dass sich das auch einfach noch drehen kann bei der Auszählung der eigentlichen Ergebnisse dann, und die werden wir erst morgen erfahren.
Es hieß ja, wenn viele Enttäuschte zu Hause blieben und eben nicht wählen gingen, würde der rechtspopulistische Nawrocki profitieren. Deutet denn die hohe Wahlbeteiligung darauf hin, dass der liberale Trzaskowski die besseren Chancen hat?
Also tatsächlich haben wir mit 72,8% nach derzeitigem Wissensstand eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als bei der vergangenen Präsidentschaftswahl 2020. Da waren es 68,18%. Jetzt zeigt sich aber auch, zumindest in diesen Nachwahlbefragungen, dass bei denen, die in der ersten Runde nicht wählen gegangen sind und jetzt nur in der zweiten Runde dabei waren, Trzaskowski zwar tatsächlich führt, aber das auch relativ knapp mit nur 55%. Also diese Rechnung, die da im Voraus angestellt wurde, Karol Nawrocki, der wird wohl eher die Stimmen kriegen können von den Menschen, die in der ersten Wahlrunde die beiden rechtsextremen Kandidaten, die auf Platz 3 und 4 gelandet sind, gewählt haben. Und Rafał Trzaskowski muss eigentlich die Nichtwähler, Nichtwählerinnen Stimmen kriegen. Das scheint auch nicht so aufgegangen zu sein, auch wenn er da knapp führt. Aber es ist eben nicht so, dass die Menschen, die jetzt wählen gegangen sind, auf jeden Fall wählen gegangen sind, um Nawrocki zu verhindern und Trzaskowski zu wählen.
Bei der Stichwahl hieß es, käme es auf das genervte Drittel an. Sie haben gerade die beiden rechtsextremen Kandidaten angesprochen, die ihren Anhängern wohl aber nur zum Teil eine Wahlempfehlung mitgegeben haben. Spielen diese Königsmacher überhaupt eine Rolle?
Davon ist auszugehen. Also man muss im Hinterkopf behalten, dass Sławomir Mentzen und Grzegorz Braun zwei wirklich Rechtsaußenkandidaten, also auch Karol Nawrocki von der PiS ist gemessen an deutschen Verhältnissen schon rechtsaußen, und die beiden sind wirklich offen antieuropäisch, antisemitisch auch an vielen Stellen, dass die 21%, gut 21% in der ersten Wahlrunde bekommen haben, vor allem von jüngeren Wählerinnen und Wählern. Und insofern, auch wenn die sich nicht ganz so klar positioniert haben und jetzt so eindeutig gesagt haben, geht wählen, wählt den, ist es natürlich trotzdem wichtig und sicherlich einflussreich gewesen, auch wenn wir da die genauen Zahlen auch noch nicht vorliegen haben, in welche Richtung die tendiert haben. Und gerade Sławomir Mentzen, der Drittplatzierte, hat da wirklich auch versucht, sich zum Königsmacher zu machen, hat die beiden Kandidaten Trzaskowski und Nawrocki auf sein Terrain, also auf seinen YouTube-Kanal eingeladen, dort lange Gespräche mit ihnen geführt und im Grunde versucht, sie dazu zu bringen, eine Art 8-Punkte-Verpflichtung zu unterschreiben, dass sie sich im Falle ihrer Wahl verpflichten, im Grunde Mentzens Politik umzusetzen. Das hat nur bedingt funktioniert, aber es ist doch sehr deutlich geworden, auch wenn er das nicht so deutlich ausgesprochen hat am Ende, dass er programmatisch natürlich viel größere Schnittmengen mit Karol Nawrocki hat.
Viele Menschen sind politikverdrossen in Polen und haben es satt, dass der Kampf zwischen Tusk und Kaczynski seit mehr als 20 Jahren die Politik des Landes bestimmt. Die rechten Stimmen werden auch als rote Karte für diese beiden gedeutet. Seit Dekaden streiten sich in Polen links und rechts oder auch liberal und reaktionär. Herr Adam, woher kommt das? Gibt es Lösungen und woran scheitern die bisher immer?
Ja, das sind die ganzen Grundsatzfragen, die sich auch die polnischen Politikerinnen und Politiker stellen. Das hat sicherlich auch ganz verschiedene Gründe. Das eine ist, wir dürfen nicht vergessen, diese Demokratie ist jung. 1989/90 fand auch hier eine Transformation statt, eine sehr brutale. Der Wechsel von der sozialen Planwirtschaft zur Marktwirtschaft war ein sehr schmerzhafter. Und die Polinnen und Polen haben wahnsinnig viel geleistet, sehr, sehr viel gearbeitet dafür. Und das schlägt sich nieder in den Wirtschaftszahlen des Landes. Es gab hier lange Jahre des stetigen Aufstiegs. Und das waren oft Wachstumszahlen, die deutlich besser waren als der europäische Durchschnitt. Und zugleich ist dieser Wohlstand, der neue, ist sehr ungleich verteilt worden. Und das hat die PiS ausgenutzt, oder sie hat das erkannt, kann man auch ganz nüchtern formulieren erstmal, und hat damit sehr erfolgreich Politik gemacht, hat aber gleichzeitig darauf aufgesetzt, eben nicht zu versöhnen, sondern ganz klar wir gegen die zu formulieren. Wir, die vermeintlich echten Polen, die wissen, was die echten Polen auch beschäftigt, gegen die, die vermeintliche Großstadtelite, die international unterwegs sind, aber die eben auch das Geld einstreichen. Das hat sich an so kleinen Sachen auch in diesem Wahlkampf gezeigt, dass Rafał Trzaskowski, der tatsächlich recht weltgewandt ist, der mehrere Sprachen spricht, unter anderem Französisch, hier so ein bisschen verächtlich Herr Bonjour genannt wurde. Dass es also nicht als Vorteil gesehen wurde, dass er auf der internationalen Bühne sich zu bewegen weiß, sondern als Beleg dafür, dass er eigentlich abgehoben ist und dass er mit den echten, normalen Polen nichts zu tun hat. Und diese Zuspitzung über so lange Zeit, auch mit vielen Verschwörungsgeschichten, Trzaskowski und Tusk seien eigentlich deutsche Agenten, Deutschland sei am Niedergang Polens interessiert etc. All das hat so ist so tief reingegangen in die Strukturen, ist mein Eindruck zumindest, dass diese Lager sich oft unversöhnlich gegenüberstehen und es sehr, sehr schwer wird, da für Dialog zu sorgen.
Das sagt unser Warschau-Korrespondent Martin Adam zur Wahl in Polen. Die aktuelle Hochrechnung sieht den rechtsnationalistischen Karol Nawrocki leicht vorn mit 50,7%. Zwar eine absolute, aber eben doch eine sehr knappe Mehrheit. Das offizielle Ergebnis wird im Laufe dieses Montags bekannt gegeben. Der Präsident hat in Polen eine ungleich stärkere Position als in Deutschland. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte und kann indirekt Einfluss auf die Außenpolitik des EU- und NATO-Landes Polen nehmen mit seinem Vetorecht. Wir haben es eben gehört, nach den Prognosen wird die Stichwahl zum Wahlkrimi ein weiterer nationalkonservativer Präsident oder doch ein liberaler Mann an der Spitze in Polen. Was zeigt es uns, dass ein liberaler und ein extrem rechter Kandidat so eng beieinander liegen in der Gunst der Wähler? Das hat meine NDR-Kollegin Jessica Chmura Anja Hennig gefragt. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder.
Ich würde gerne kurz noch mal einen Schritt zurückgehen und auf die erste Runde verweisen, denn die hat ja gezeigt, dass es gar nicht unbedingt diese Konfrontation zwischen diesen zwei festen Lagern gibt, sondern dass es einerseits einen Drift nach rechts noch weiter gibt mit Konfederacja und dem Vertreter Mensen und sogar einem rechtsextremen, den Grzegorz Braun einerseits, und die Wahl vieler, auch junger Menschen, der linken Kandidaten. Und das zeigt erstmal eigentlich eine Ablehnung dieser über 20 Jahre währenden, dieses Duopols, wie es immer heißt, also zwischen den zwei Lagern der PiS und der PO. Und das, was wir jetzt sehen, ist natürlich dann eine Zuspitzung auf die zwei Kandidaten, die dann die Mehrheit bekommen haben. Und es wird sehr spannend, wirklich sehr spannend, wer nun hier die Mehrheit bekommt. Aber wir sehen in dieser Formation natürlich eine unglaubliche Polarisierung zwischen zwei sehr unterschiedlichen Weltbildern, kann man schon sagen.
Und in Umfragen heißt es ja immer wieder, dass eben diese beiden Weltbilder beziehungsweise die beiden Kandidaten sehr, sehr dicht beieinander liegen. Was bedeutet das denn für ein Land wie Polen mit seiner Geschichte und auch für die polnische Politik?
Also wir können jetzt in die Zahlen gehen. Es ist einerseits die Frage, wer lässt sich mobilisieren? Das hat natürlich, sagen wir mal, eine Geschichte, die sich erst in den letzten Jahren oder seit der letzten Wahl geändert hat. Also 23, die Parlamentswahlen haben ja so viele Menschen wie seit 89 nicht gewählt. Und hier stellt sich natürlich generell die Frage, wie viel Vertrauen hat man in die Politik? Das andere ist, wir haben hier eine Spaltung im Land, die auch geografisch ist. Also das hat auch historische Gründe. Wir sehen in Südosten vor allem als Lager der PiS-Regierung traditionell. Die Regionen sind ländlicher, die Gesellschaft ist älter, die katholische Kirche hat hier noch größeren Einfluss. In den größeren Städten ist das schon anders. Hier ändert sich auch viel, also gerade auch was die Generationenperspektiven betreffen, die Abkehr von der Kirche als Institution, die Orientierung natürlich nach Europa oder das Bewusstsein in Europa zu sein. Und da gibt es tatsächlich zwischen den Generationen auch große Unterschiede, zwischen Bildungsgraden. Aber das sind natürlich Parameter, die wir auch bei uns kennen. Also das ist einerseits sind das Muster, die wir in ganz Europa mittlerweile sehen, und andererseits gibt es natürlich noch polnische Spezifika.
Jetzt unterrichten Sie an einer Uni, beziehungsweise lehren an einer Uni direkt an der Grenze. in Deutschland, Frankfurt oder, aber Sie haben natürlich auch den direkten Blick, bildlich gesprochen, nach Polen. Wie wirkt sich denn eben diese Diskussion in Polen, diese politische, auch aus auf die Beziehungen zu Deutschland und eben, wir haben es ja anklingen lassen, auf Europa?
Ja, ich würde gerne nochmal, Sie haben diese Perspektive, diese Mikroperspektive Frankfurt-Oder, Słubice ist ja eine Doppelstadt, erwähnt. Dort finden seit fast einem Jahr Grenzkontrollen statt. Und das ist etwas, was von deutscher Seite initiiert wurde, unilateral, zum Ärgernis auch von Donald Tusk. Und das darf man jetzt nicht unterschätzen, wenn man diese Frage stellt. Man kann sich sogar fragen, inwieweit diese Politik nicht sogar dem rechten Kandidaten in die Hände spielt, der sehr stark die antideutsche Karte spielt. Also das ist etwas, was wir auch schon im Wahlkampf 23 gesehen haben, wie sehr die PiS versucht zu mobilisieren über ein deutsches Feindbild. Tusk galt als ein deutscher Agent und so weiter. Also alle Muster der Feindbildkonstruktion waren hier sichtbar. Und insofern kann man sich gut vorstellen, wenn jetzt Nawrocki im Amt des Präsidenten wäre, dass hier die Kommunikation zumindest wieder deutlich erschwert würde. Wobei man eben auch sehen muss, was die deutsche Migrationsbegrenzungspolitik da für einen Beitrag hat. Und im europäischen Kontext ist Tusk jemand, der anders als Nawrocki auf europäische Lösungen setzt. Es gibt natürlich Fragen, die alle betreffen, da sind sie sich einig, also die Wehrhaftigkeit Europas, die Unterstützung der Ukraine, gleichzeitig keine polnischen Soldaten in der Ukraine. Aber wie solche Fragen geklärt werden, da unterscheiden sie sich eben mit einem klar europäischen Weg. Das wäre Trzaskowski und Nawrocki, der so ein bisschen im Sinne des Trumpschen Mager eben so eine Art Polen-First-Politik anstreben würde.
Wenn wir darauf so schauen, aus deutscher Sicht, mit der deutschen Brille, bei uns hat der Präsident ja eher eine repräsentative Rolle. In Polen dagegen eine ja sehr, sehr mitbestimmende Rolle auch. Was würde es denn eben für die Beziehungen zu Deutschland, auch zu Europa bedeuten, wenn wir dort jetzt wieder einen extrem rechten Präsidenten hätten?
Ich glaube, das muss man in erster Linie innenpolitisch aus polnischer Perspektive sehen, was passiert mit diesem Polen. Was auf dem Spiel steht, sind Gesetzesvorhaben, denn dort hat der polnische Präsident die Vetomacht und das schon immer wieder zur Debatte stehende sehr restriktive Abtreibungsgesetz liegt auf Eis, weil man eben ein Veto des noch amtierenden Präsidenten befürchtet und eben auch andere Fragen der Innenpolitik des Rechtsstaates in Polen, die stehen zur Disposition mit einem Präsidenten Nawrocki und das wirkt sich natürlich auch, also sozusagen die ganze Qualität der Demokratie in Polen ist davon abhängig und das macht sich natürlich dann auch bemerkbar in den Beziehungen zu Deutschland. Ich glaube nicht, dass jetzt grundsätzlich dann die Kommunikation unterbrochen würde oder man sich in diesem Thema der deutsch-polnischen Beziehungen komplett davon entfernt. Aber natürlich dieser Multilateralismus, der eigentlich angestrebt ist, der sich jetzt auch in wieder einer Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks zeigt, die Orientierung eben zu anderen europäischen Partnern, das ist mit Trzaskowski sehr viel wahrscheinlicher als mit Nawrocki.
So ordnet Anja Hennig die Präsidentenstichwahl in Polen ein. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. Oder das Kopf-an-Kopf-Rennen, das geht noch weiter. 1.18 Uhr ist es.
Die ARD-Infonacht.
Nach dem verheerenden Gletscher- und Bergsturz vergangenen Mittwoch im Schweizer Lötschental hat sich die Gefahrenlage entspannt. Der See hinter den Geröll- und Schlammmassen ist kleiner geworden, das Wasser fließt langsam ab. Die Gefahr neuer Schuttlawinen oder gar Flutwellen sei derzeit gering, melden die zuständigen Behörden. Aber was nun? Das Dorf Platten wurde von den Naturgewalten ausgelöscht. 300 Einwohnerinnen und Einwohner stehen vor dem Nichts. Mit ihnen bangen die Menschen im ganzen Lötschental um die Zukunft ihrer Heimat. Katrin Hondl hat sich im Katastrophengebiet umgehört.
Morgen. Morgen. Samstagvormittag in Wieler, dem Nachbardorf von Platten. Strahlender Sonnenschein. Nur vereinzelt sind Menschen unterwegs auf der Gasse zwischen den fürs Wallis typischen dunklen Holzhäusern. Und so freundlich sie grüßen, den Gesichtern der Menschen sind Schock und Schmerz über die unfassbare Katastrophe anzusehen. In ein Mikrofon sprechen wollen da viele verständlicherweise lieber nicht.
Ich bin nicht in der Lage dazu. Ich bin von Platten, habe alles verloren. Jeden Tag kommt es länger, immer schlimmer, jeden Tag.
Vor einem Garagentor parken ein Jeep und ein kleiner Traktor. Was Bergbauer Anton Rieder aber gerade fehlt, ist der Hund.
Der Hund ist hier. Jesse! Jesse! Der will die Sperrzone abgehauen.
Die Sperrzone, das ist die enorme Schutthalde, die beim Gletschersturz ins Tal gedonnert ist und das Nachbardorf Platten ausgelöscht hat. Das matschige Feld aus Steinbrocken, Gletschereis und Schlamm ist nur ein paar Dutzend Meter entfernt. Aber Hündin Jessie hat die Rufe gehört, springt schwanzwedelnd in den Traktor. Und Bauer Anton Rieder erzählt.
Ich bin natürlich nicht direkt betroffen, weil ich nicht von Platten bin und ich in meinem Haus noch leben kann. Ich bin nicht betroffen, ich habe nur Land verloren.
Aber Anton hat einen guten Freund verloren. Schafzüchter war er. Der Stall seiner gut 100 weißen Alpenschafe stand nur wenige hundert Meter entfernt von der vor dem Unglück evakuierten Gefahrenzone. Seit dem gigantischen Gletschersturz steht der Stall nicht mehr. Und Antons Freund ist verschwunden.
Da Schuldzuweisungen zu machen, war sicher fehl am Platz sein, was nicht erwarten konnte. So enorm, das konnte niemand erwarten. Er hat null Chance. Ich glaube, es ist so schnell gegangen. Es hat geknallt, ein Luftdruck, der Schlamm. Ich glaube, er hat den Schlamm nicht erlebt. Der Luftdruck allein hat ihn schon getötet. Und jetzt muss ich gleich weinen.
Wir gehen nach drinnen in die große Lagergarage des Bauernhofs. Bei all der Trauer und dem Schmerz, sagt Anton, helfe jetzt vor allem die enorme Solidarität der Menschen im ganzen Lötschental.
Jeder hilft jedem. Dann ist alle für einen, einer für alle. Es ist eindeutig so. Man fragt nicht, wer es ist. Wenn die Leute da hinten keinen raus müssen mit ihren Kühen, habe ich die gleich auf und frage nicht, von wem die Kühe oder so. Egal wer es ist, wir nehmen die Kühe. Damit nicht gefragt.
Über der mehr als 2 Kilometer langen, schlammigen Geröllhalde im Katastrophengebiet kreisen permanent Hubschrauber. An langen Seilen transportieren sie entwurzelte Bäume aus dem See, der sich hinter dem Schuttkegel gebildet hat und der stetig kleiner wird, seit sich das Wasser des Bergflusses Lonza wieder einen Weg durch das Gemisch aus Fels, Eis und Schlamm gebahnt hat. Noch immer ist es zu gefährlich, das Gelände zu betreten, noch immer donnern immer wieder Felsstücke herunter. Einen Kilometer weiter talabwärts im Dorf Kippe sind Lukas Kalbermatten und seine Frau bei den Schwiegereltern untergekommen. Der Gletschersturz hat das Hotel der Familie in Platten getroffen. Lukas Kalbermatten spricht unglaublich gefasst und reflektiert über die brutale Zerstörung seiner Existenz.
Ja, ich denke, wie die meisten Menschen funktioniert man zu Beginn. Es gibt einige, die in Schockstarre fallen, die anderen funktionieren. Bei mir war es so, weil ich doch gewisse Ziele hatte. Was mache ich mit meinen Mitarbeitern? Ich habe 15 Mitarbeiter in meinem Hotel. Und gestern war dann der erste Tag, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, jetzt kommen die Emotionen, jetzt habe ich Zeit für Emotionen.
Lukas Kalbermatten ist 55. In Platten war er nicht nur ein leidenschaftlicher Hotelier, er war dort auch für viele Jahre Gemeindepräsident und hat die Begeisterung für seine Heimat bei Dorfführungen mit den touristischen Gästen geteilt.
Geschichte, die Gebäude, aber auch warum wir anders sind als die Städter. Der Charakter, wie das entstanden ist. Das ist alles weg. Einen Ankerpunkt habe ich, das Burgerhaus. Aber das alte Gemeindehaus, das steht noch. Es ist zwar bis zum Dach im Schutt, aber man sieht, dass es noch steht. Und ich denke, das könnte für uns so ein Ankerpunkt sein, wo wir mit dem neuen Platten anfangen. Wieder ein bisschen was aufbauen.
Zwischen Hoffnung und Ohnmacht. Katrin Hondl war bei den Bewohnern des Lötschentals.
Der Stichtag.
Heute vor 140 Jahren wurde der Neurologe Hans-Gerhard Creutzfeldt geboren. Er ist einer der Namensgeber für die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit.
Mit dem Ausbruch der Rinderseuche BSE in den 90er Jahren sind zwei Namen bzw. Wissenschaftler wieder in aller Munde. Alfons Maria Jakob und Hans-Gerhard Creutzfeldt.
Todeskampf eines britischen Rindviehs. Unter Qualen wird das Tier buchstäblich verrückt. Sein Gehirn ist porös wie ein Schwamm.
Sie sind es, die die grausame Hirnkrankheit, die menschliche Form des Rinderwahnsinns, gut 80 Jahre zuvor unabhängig voneinander zuerst beschreiben.
Bei Creutzfeldt-Jakob haben wir das Problem, dass im Gehirn das sogenannte Prion-Protein anfängt sich zu verklumpen. Das Gehirn geht langsam kaputt, es gibt Löcher. Am Schluss sieht das Gehirn aus wie ein Schwamm.
1922 wird sie nach ihnen benannt. Die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Für Creutzfeldt ist es der Karrierestart zum berühmten Nervenarzt und Hirnforscher. Hans-Georg Creutzfeldt kommt in Hamburg-Harburg 1885 zur Welt. Hineingeboren in eine Medizinerfamilie, setzt er die Familientradition fort. Nach Abschluss des Medizinstudiums in Jena, Rostock und Kiel bereist er als Schiffarzt Südostasien und die Südsee und meldet sich freiwillig bei der Kaiserlichen Marine. 1912 beschließt er, Hirnforscher zu werden. Da ist er 27 Jahre alt. Seine Forschungen werden durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen, in dem er als Marinesanitätsoffizier dient. 1925 wird Creutzfeldt zum Professor ernannt. Bis zu seinem Ruhestand 1953 leitet er als Direktor 15 Jahre lang die Psychiatrische und Neurologische Universitätsklinik in Kiel.
Die Psychiatrie ist ein gefährlicher Beruf, weil er leicht zu Überheblichkeit führen kann und andererseits zur Skepsis. Die Weisheit liegt in der Mitte, in dem sich bescheiden.
Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wird er zusätzlich zum ersten Direktor der Kieler Universität gewählt. Nach einem halben Jahr von den britischen Besatzern aber wieder abgesetzt, da er zu viele ehemalige Wehrmachtssoldaten an die Universität gelassen hat. Der dunkle Schatten seiner Karriere ist der Zweite Weltkrieg. Seine Rolle darin bis heute umstritten. Er gilt als konservativ, aber nicht als Nationalsozialist. Seine Frau Claire, Mutter seiner 5 Kinder, muss sogar 1943 wegen nazifeindlicher Äußerungen für 4 Monate ins Gefängnis. Als Arzt und Gutachter ist er aber Teil des Systems, entscheidet mit über Zwangssterilisation.
Ich bin ein entschiedener Gegner der Irrenmorde und habe das auch in meinen Vorlesungen zum Ausdruck gebracht.
Schreibt Creutzfeldt an die Kriminalpolizei Kiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Für seine Leistungen in Kiel wird er 1955 zum Ehrensenator der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ernannt. Bis zu seinem Tod 1964 lebt und arbeitet Hans-Gerd Creutzfeldt in München. Geboren wurde der Hirnforscher am 2. Juni 1885. Heute vor 140 Jahren.
Das war der Stichtag von Katharina Gulaikow.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Michael Augustin. Erst Amiri, dann Bissek, nun Jonathan Burkhardt. Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in der Vorbereitung auf das Final Four in der Nations League den nächsten Ausfall hinnehmen. Der Mainzer Burkhardt hat sich beim Training in Herzogenaurach an der Ferse verletzt. Bis jetzt hat Nagelsmann nur Abwehrspieler Thilo Kehrer nachnominiert. Seine Nationalmannschaft spielt am Mittwoch im Halbfinale in München gegen Portugal. Im zweiten Halbfinale trifft Spanien auf Frankreich. Und in Spanien hat Formel-1-Pilot Oscar Piastri einen erfolgreichen Tag erlebt. Der Australier hat das Rennen in Barcelona gewonnen. Jens Gideon.
Der 5. Saisonsieg verschafft Oscar Piastri ein bisschen Luft im Titelzweikampf mit seinem McLaren-Teamkollegen. Der Australier hat in der Gesamtwertung jetzt 10 Punkte Vorsprung auf den in Barcelona zweitplatzierten Monaco-Sieger Lando Norris. Beide konnten sich mit dem 3. Doppelerfolg der Orangenen aber jetzt deutlich vom einzig echten Verfolger Max Verstappen absetzen. Der Niederländer im Red Bull wurde in Barcelona für ungestüme Manöver bestraft und ins Mittelfeld durchgereicht. Unter anderem das hat einen Achtungserfolg von Sauberpilot Nico Hülkenberg möglich gemacht. Der Deutsche ist am Ende nur knapp am Podium vorbeigefahren.
Einen ungewöhnlichen Erfolg, den hat Reiter André Thieme beim deutschen Springderby in Kleinflottbek gefeiert. Mehr dazu von Jörg Tegelhütter aus Hamburg.
Dass das deutsche Springderby schon vor dem Schlussreiter im Stechen entschieden ist, hat es in der über 100-jährigen Turniergeschichte so auch noch nicht gegeben. Mit André Thieme und Esteban Benítez Weihe hatten zwei Reiter in dem über 1200 Meter langen Normalparcours mit Nullrunden geglänzt. Doch als Thieme dann als Zweiter in Stechen ritt, war der Spanier disqualifiziert, weil er zuvor eine Wendemarke übersehen hatte. Selbst für den Sieger André Thieme eine schier unglaubliche Geschichte.
Also das habe ich auch noch nie erlebt. Ich hatte mir nun den großen Strategieplan zurechtgelegt, flott und den Fehler in Kauf nehmen, Hauptsache schneller sein. Aber als der Stadionsprecher dann gesagt hat, er ist ausgeschieden, weil er die Wendemarke nicht genommen hat, war eine Menge Sachen los in meinem Kopf, aber Paul hat mich nicht im Stich gelassen.
Thieme reichte mit seinem Wallach sogar eine Runde mit 2 Abwürfen und zum 4. Mal in Kleinflottbek zu triumphieren. Dafür bekam er das blaue Band und 30.000 Euro Siegprämie. Der Spanier trotz seines Missgeschickes jede Menge Applaus von den über 20.000 Zuschauern.
Timo Boll hat in seiner langen Tischtenniskarriere auch schon vor solchen Kulissen gespielt. Sein letzter internationaler Auftritt ist allerdings mit einer Niederlage zu Ende gegangen. Boll hat mit Borussia Düsseldorf das Champions-League-Finale beim 1. FC Saarbrücken mit 1:3 verloren.
Im Moment fällt es einem schon schwer, dann auch aufzuhören. Da wird man schon ein bisschen wehmütig. Als Perfektionist ärgert mich sowas dann auch, weil das wäre mir früher mit Sicherheit nicht passiert. Und dieser innere Frust, das kam halt jetzt relativ häufig vor. Und deshalb ist es, glaube ich, auch die richtige Entscheidung für mich, Adieu zu sagen. Auch wenn ich Tischtennis für immer irgendwo in meinem Herzen tragen werde.
In 2 Wochen wird Timo Boll dann seine Karriere mit dem Bundesliga-Finale in Frankfurt beenden. Das Ganze 27 Jahre nach seinem ersten deutschen Meistertitel. Der deutsche Meistertitel, diesem Ziel sind die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga wieder ein Stück näher gekommen. Sie haben am drittletzten Spieltag mit 35:20 in Stuttgart gewonnen und sind Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung vor dem SC Magdeburg, der sich knapp mit 31:29 in Lemgo durchgesetzt hat. 2 Punkte hinter den Füchsen liegt die MT Melsung auf dem 3. Tabellenplatz. Das Ganze nach einem knappen 26:25 Sieg gegen Eisenach. Und zum Schluss noch eine beeindruckende Ausdauerleistung. Top-Triathletin Laura Philipp hat in Hamburg im Duell der beiden schnellsten Ironman-Frauen die Britin Katrina Matthews besiegt. Die 38-Jährige aus Heidelberg ist bei strömenden Regen als Erste ins Ziel gekommen und hat sich EM-Gold gesichert. Das Ganze nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 178 Kilometern Radfahren und einem Marathon. Und der war auch in Hamburg exakt 42,195 Kilometer lang.
Der Sportüberblick war das mit Michael Augustin.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 1.31 Uhr mit Ronald Lessig. In der Ukraine werden die spektakulären Militärschläge gegen Russland gefeiert. Der Geheimdienst SBU hatte mit Kampfdrohnen Teile der Luftwaffe zerstört, in Sibirien und nahe der Arktis. Aus Kiew, Florian Kellermann.
Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine, der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer. Der ukrainische Geheimdienst gibt an, dafür habe er Kampfdrohnen auf Lastwagen platziert und diese innerhalb von Russland in Reichweite der militärischen Ziele gebracht.
Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen liefern sich die beiden Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die jüngste Prognose vom späten Abend sieht den rechtskonservativen Naworodzki knapp vorn mit 50,7% der Stimmen. Nach Schließung der Wahllokale hatte noch der liberale Traschkowski die Nase vorn. Beide Politiker zeigten sich am Abend siegessicher. Die Wahlkommission erwartet das endgültige Ergebnis am Vormittag. Der Ausgang der Wahl wird mit darüber entscheiden, ob die Regierung unter Ministerpräsident Tusk ihre europafreundliche Politik umsetzen kann oder vom Präsidenten blockiert wird. Bundeskanzler Merz hat bei Israels Ministerpräsident Netanyahu mehr Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen angemahnt. Nach den Worten von Regierungssprecher Cornelius machte Merz bei einem Telefonat deutlich, dass die Hilfslieferungen nicht ausreichen und sicher verteilt werden müssen. Zuvor waren im Gazastreifen in der Nähe eines Verteilzentrums für Hilfsgüter Schüsse gefallen. Laut Rotem Kreuz gab es Tote und Verletzte. Die Hamas macht Israel für den Angriff verantwortlich. Das israelische Militär wies den Vorwurf zurück und sprach von Falschmeldungen. Nach dem Feuer im Marienkrankenhaus in Hamburg ist ein Verdächtiger wegen Brandstiftung festgenommen worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 72 Jahre alten Patienten. Nach Zeugenaussagen habe er das Feuer in der vergangenen Nacht mit Absicht gelegt. Bei dem Brand in der geriatrischen Station waren 3 Patienten ums Leben gekommen und mehr als 30 verletzt worden. Das Wetter in Deutschland. Im Osten und Süden Schauer und Gewitter, sonst überwiegend trocken und bewölkt, 16 bis 8 Grad. Am Tage in Süddeutschland und von Nordwesten her Schauer und Gewitter, sonst wechselhaft mit Wolken und Sonne und länger trocken, 17 bis 25 Grad. Am Dienstag im Süden Schauer und Gewitter, sonst heiter, 19 bis 26 Grad. Am Mittwoch wechselnd bewölkt, zeitweise unwetterartige Schauer und Gewitter bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit drei Meldungen: die A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim ist zwischen Freienbrink und Erkner wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Bergungsarbeiten auch auf der A28 Leer Richtung Oldenburg, die ist zwischen Leer Ost und Filsum bis ca. 7 Uhr gesperrt. Die A67 Darmstadt Richtung Mannheim ist im Dreieck Darmstadt-Griesheim wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt und das in beiden Richtungen. Gute und sichere Fahrt, das wünscht Ihnen Philipp Kaber.
Die ARD Infonacht.
Fast 20 Millionen Babyboomer gehen bis 2036 in Rente. Für die jüngeren Generationen, die die Renten der Älteren bezahlen, heißt das vermutlich, die Beiträge werden steigen. Und gleichzeitig wird bei vielen Jüngeren die eigene staatliche Rente später nicht ausreichen. Experten fordern daher dringende Reformen. Zur Zukunft der Rente jetzt ein Feature von Gili Hensoldt.
Hallo, ich bin die Frau Dambacher.
Hallo.
So, wir gehen mal ins Zimmer.
Silvia Meyer hat einen Beratungstermin bei der Deutschen Rentenversicherung in Stuttgart. Sie heißt eigentlich anders, aber weil sie nicht möchte, dass alle wissen, wie sie finanziell dasteht, haben wir ihr einen anderen Namen gegeben.
Gut, haben Sie denn dann für heute schon konkrete Fragen mitgebracht? Oder soll ich sonst einfach mal so ein bisschen einen Überblick geben, wie es von der gesetzlichen Rente her aussieht? Und dann schauen wir noch, was privat und betrieblich eventuell bei Ihnen schon gemacht wurde.
Ich würde sagen, so fangen wir an. Und wenn ich Fragen habe, dann
grätsche ich rein.
Genau.
Von Altersvorsorgeberaterin Martina Dambacher will die 42-Jährige sich heute ausrechnen lassen, was sie später im Alter an gesetzlicher Rente, betrieblicher und privater Altersvorsorge zur Verfügung haben wird. Intensivgespräche Altersvorsorge heißt das Angebot. Dambacher erklärt, worum es geht.
Wir möchten vor allem jüngeren Personen einfach eine Art Hilfestellung geben. Was gibt's alles für Möglichkeiten vorzusorgen? Wir möchten einfach so ein bisschen eine Art Leitfaden geben und eben Menschen an die Hand nehmen, erklären, wie sozusagen die Altersvorsorge eben gestaltet werden kann, was es da für Wege gibt.
Je früher im Leben die Menschen zur Beratung kommen, desto besser, sagt Dambacher. Sich erst kurz vor Beginn des eigenen Ruhestands mit finanziellen Fragen zu beschäftigen, reichen nicht.
Ich war, bevor ich Altersvorsorgeberaterin war, auch im normalen Beratungsbereich. Bedeutet, wo man wirklich rentennahe Jahrgänge nur über die gesetzliche Rente aufklärt. Und da ist dann eher das Thema, wenn jetzt jemand kurz vor der Rente feststellt, meine gesetzliche Rente reicht mir aber kaum, um meine Miete zu zahlen. Da ist es ein Problem. Ein paar Jahre vor Rentenbeginn braucht man nicht mehr überlegen, wie kann ich noch groß vorsorgen. Da hätte man sich dann früher drum kümmern müssen.
Etwa 58 Millionen Menschen in Deutschland sind über die Deutsche Rentenversicherung gesetzlich rentenversichert. Alle Arbeitnehmer sind dazu verpflichtet. Selbstständige können sich freiwillig dafür entscheiden. Beamte dagegen haben eine eigene Altersvorsorge. Wie hoch die gesetzliche Rente jeweils ausfällt, hängt davon ab, wie viele Beiträge zur Rentenversicherung jede und jeder Beschäftigte während des Arbeitslebens bezahlt hat und wann er oder sie in Rente geht. Daraus berechnet sich dann die spätere Rentenhöhe. Allein von der gesetzlichen Rente aber können die meisten Menschen im Alter, im Gegensatz zu früher, mittlerweile nicht mehr leben. Vielen werde das aber viel zu spät klar, sagt Margarete Honisch, die als Finanzbloggerin Fortuna Lista vor allem Frauen zu Finanzthemen berät.
Wir erleben da sehr viel Verzweiflung, denn man hat sich an einen bestimmten Lebensstil gewöhnt, an einen bestimmten Lebensstandard und an diese Vorstellung, dass das nicht gesichert ist, dass ich genauso weiterleben kann in den nächsten Jahrzehnten, das muss erstmal auch mental verarbeitet werden.
Schon 2001 beendete die damalige rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder den Anspruch, dass die gesetzliche Rente den Lebensstandard im Alter sichern soll, ganz offiziell, erklärt Florian Blank, Rentenexperte bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Es ist gar nicht der Job der Rentenversicherung, wenn man die Politik ernst nimmt, alleine dafür zu sorgen, dass der Lebensstandard gesichert wird, dass man davon gut leben kann.
Heute gilt meist, nur wer zusätzlich Geld fürs Alter investiert, kann die eigene Rentenlücke schließen. Also die Differenz zwischen dem, was im Alter tatsächlich gebraucht wird, und dem, was an gesetzlicher Rente ausbezahlt wird. Nötig wurde der Paradigmenwechsel in der Rentenversicherung aufgrund des demografischen Wandels. Der führt dazu, dass immer weniger Beschäftigte immer mehr Rentner finanzieren müssen. Denn das deutsche Rentensystem ist ein sogenanntes umlagefinanziertes System. Dabei werden die eingezahlten Beiträge direkt wieder an die Rentnerinnen und Rentner ausbezahlt, erklärt der Wirtschaftsweise Martin Werding. Für die Jüngeren bedeutet das,
dass sie zwar Beiträge einzahlen Jahr um Jahr, aber dass die am Ende des Jahres weg sind. Dass die Rentenkassen tatsächlich programmgemäß eigentlich immer leer sind, weil man alles, was man einnimmt, ausgibt. Ich kriege so oft das Argument, ich habe doch die ganze Zeit eingezahlt, irgendwo muss das Geld doch sein. Und die Antwort lautet, nö, aber das ist Teil des Deals.
Das Problem dieses umlagefinanzierten Systems? Aktuell stehen einem Altersrentner rund 2 Beitragszahler gegenüber. Anfang der 1960er Jahre waren es noch 6. Und die Menschen werden immer älter, beziehen also länger Rente. 1960 bekamen Männer und Frauen in Deutschland im Schnitt für 9,9 Jahre Rente. Inzwischen sind es 20,5. Die Situation wird sich noch verschärfen, sagt Ruth Schüler vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, kurz IW. Prognosen des IW zufolge kommen im Jahr 2030 auf einen Rentner noch 1,5 Beitragszahler. Im Jahr 2050 könnten es sogar nur noch 1,3 sein.
Wir stehen in der Rente gerade vor der Integration der Babyboomer in die gesetzliche Rente. Und das ist im Moment die große akute Herausforderung, die wir haben. Wenn ich so wie jetzt eine große Kohorte an Personen habe, die in die Rente einströmen, aber durch den demografischen Wandel immer weniger Leute, die in die Rente einzahlen, dann kriege ich natürlich eine finanzielle herausfordernde Situation.
So mitschreiben, die Rente ist sicher.
Die Rente ist sicher. Mit dieser Kampagne warb der frühere Arbeitsminister Norbert Blüm 1986 um Vertrauen für die gesetzliche Rentenversicherung. Der demografische Wandel stellt dieses Versprechen schon lange vor große Herausforderungen, auf die die Politik unterschiedlich reagieren kann und schon reagiert hat, erzählt Johannes Geier, Experte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
Wir hatten das schon Anfang der 2000er. Da ging es der Rente auch mal nicht so gut, vor allem wegen der Arbeitslosigkeit. Dann sieht man eben Versuche der Politik, das einzugrenzen. Man lässt zum Beispiel eine Rentenerhöhung ausfallen. Erhöht das Renteneintrittsalter sprungartig. In Italien gab es eine Rentenreform, wo man das relativ unvorbereitet, ich glaube um 6 Jahre, angehoben hat. Einfach weil es sonst schwierig zu finanzieren ist. Ja?
Die Politik hat unterschiedliche Stellschrauben, mit denen sie dafür sorgen kann, dass die laufenden Einnahmen weiterhin ausreichen, um die Renten der jetzigen Rentnerinnen und Rentner zu garantieren und auch künftige Rentnergenerationen finanziell abzusichern. Alle Maßnahmen, die gesetzliche Rente zu reformieren, sind umstritten. Und alle haben Nebenwirkungen und Risiken. Manche würden auch Rentnerinnen und Rentner treffen. Andere würden vor allem jüngere Generationen zu spüren bekommen. Und viele fürchten, dass sie im Alter mit zu wenig Geld dastehen. Nochmal zurück zu Silvia Meyer und ihrem Beratungstermin bei der Deutschen Rentenversicherung. Dort lässt sie sich jetzt ausrechnen, wie viel gesetzliche Rente sie später mal bekommen wird. Sie verdient eigentlich gut, aber weil sie 3 Kinder hat, arbeitet sie schon länger in Teilzeit.
Gut, und dann habe ich jetzt hier soweit alles mal drin und das zeige ich Ihnen jetzt. Das ist jetzt sozusagen unser Endergebnis.
Nach Martina Dambachers Berechnungen wird Silvia Meyer später mal rund 1.500 Euro aus der gesetzlichen Rentenkasse bekommen, wenn sie mit 67 Jahren in Rente geht.
Das Problem ist hier, jeden Monat, den Sie früher wie 67 in Rente gehen, bekommen Sie 0,3% Abschlag. Das wären halt 233 Euro im Monat. 1.500 Euro war hier mal geschätzt, das heißt dann hier die 233 weg, landet man nur noch bei diesen 1.386 Euro.
Das ist nicht viel. Ich habe nichts anderes erwartet. Schockt mich nicht mehr, tatsächlich. Also traurig, aber ich habe nicht mit mehr gerechnet.
Die durchschnittliche Rente bei Frauen liegt bei etwa 1.400 Euro. Bei Männern sind es etwa 400 Euro mehr. Altersarmut ist in Deutschland schon heute ein Problem. Insgesamt erhalten gerade so viele Senioren wie nie zusätzlich zur Rente Sozialhilfe. Über 700.000 waren es laut Statistischem Bundesamt Ende des ersten Halbjahres 2024. Allerdings scheuen viele ältere Menschen den Gang zum Sozialamt. Der tatsächliche Bedarf dürfte also aus Expertensicht noch höher liegen. Warum die Rente bei manchen Älteren schon heute nicht hoch genug ausfällt, erklärt Rentenexperte Martin Werding so.
Also die Hauptaltersarmutsrisiken sind stark zerlöcherte Erwerbsbiografien. Und das sind im Wesentlichen, wenn wir in den jetzigen Rentnerbestand schauen, Frauen, die wegen Kinderbetreuung oder so ihre Erwerbstätigkeit stark eingeschränkt, häufig sogar abgebrochen haben und damit einfach nur wenige Versicherungsjahre haben. Und bei Männern ist es vor allem längere Arbeitslosigkeitsphasen.
Wie viel sich ältere Menschen künftig leisten können von ihrer Rente? Ob ihre Bezüge im Alter Schritt halten können mit steigenden Lebenshaltungskosten und höheren Preisen oder ob es noch mehr arme ältere Menschen geben wird, hängt unter anderem am sogenannten Rentenniveau. Dieses Rentenniveau liegt in Deutschland aktuell bei etwa 48%. Im Jahr 2000 waren es noch 53%. Was aber heißt das genau? Das Rentenniveau sagt nichts darüber aus, was jede und jeder Einzelne tatsächlich an Rente erhält. Es bedeutet also nicht, dass Rentnerinnen und Rentner 48% ihres letzten Gehalts als Rente bekommen, sagt Rentenexperte Werding, sondern
entscheidend ist Folgendes. Wenn das Sicherungsniveau konstant bleibt, bedeutet das für alle, die in Rente sind, ihre Rente steigt genauso schnell wie der Durchschnitt der sozialversicherungspflichtigen Löhne. Man hält praktisch Schritt mit der Einkommensentwicklung der Aktiven.
Sinkt das Rentenniveau, hat das zur Folge, dass Renten nicht mehr im Gleichschritt mit den Löhnen zulegen. Weil Löhne und Preise aber weiterhin steigen, haben die Rentner dann weniger Geld zur Verfügung. Sie werden im Verhältnis zur arbeitenden Bevölkerung ärmer. Florian Blank von der Hans-Böckler-Stiftung erklärt,
man kann so als Daumenregel sich nehmen, wenn das Niveau um 1% gesenkt wird, steigt das Armutsrisiko auch um 1%.
Rentenexperte Werding sagt, weil es weniger Beitragszahler gibt, müsste das Rentenniveau spätestens in einigen Jahren eigentlich noch weiter runtergefahren werden.
Dass Renten irgendwie genauso schnell steigen wie die Löhne, das ist im Grunde etwas, was wir uns so kaum leisten können. Und das setzt jetzt so im Durchschnitt natürlich gerade Bezieher niedriger Renten noch stärker unter Druck, als das jetzt der Fall ist.
Sozialverbände, aber auch die Partei Die Linke fordern deshalb immer wieder, das Rentenniveau anzuheben. Die neue schwarz-rote Regierung hat jetzt im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass das Niveau von 48% bis mindestens 2031 gesichert werden soll. Damit werden die Renten zumindest in den nächsten 6 Jahren der allgemeinen Lohnentwicklung folgen. Das ist gut für alle, die Rente beziehen und soll auch künftige Rentnerinnen und Rentner vor Altersarmut schützen. Aber es hat seinen Preis.
Rente ist, wenn man beim Arbeiten aufhört, in einem bestimmten Alter. Man bekommt Rentnerlohn. Das habe ich mal von Papa gehört. Stimmt das?
Man kriegt halt nachgelagert für seine Arbeitsleistung Geld mehr. Ja. Die Rente.
Wow.
Frieda ist 11 Jahre alt und die Tochter von Dachdeckermeister Christoph Schendl. Die beiden sitzen in seinem Büro in Neu-Ulm und reden über die Rente. In der aktuellen Diskussion ums Rentensystem ist viel von Generationengerechtigkeit die Rede. Von der Frage, ob die Jungen, also Frieda und die, die noch lange haben bis zum Ruhestand, den Preis dafür zahlen müssen, dass das System momentan nicht zukunftsfest ist.
Die Rente in der Vorberechnung bei meiner Frau, die ist jetzt auch nicht so, dass man damit Luftsprünge machen kann. Das beunruhigt schon und es wird sicher für meine Kinder noch schlechter.
Dass das System in eine Schieflage geraten ist, spüren Christoph Schendl und seine Frau schon heute. Denn beide finanzieren die gesetzliche Rentenversicherung mit. Sie als gesetzlich Rentenversicherte, er als Arbeitgeber. Den aktuellen Rentenbeitrag von 18,6% des Bruttolohns teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber hälftig. Berechnungen zufolge wird dieser Beitrag in den nächsten Jahren auf bis zu 22% steigen, ist der Wirtschaftswissenschaftler Martin Werding überzeugt.
Dieser Anstieg von Lohnnebenkosten, der da dranhängt, oder dieser Anstieg auch von Arbeitnehmeranteilen, die die Differenz zwischen Bruttolohn und Nettolohn immer größer machen, das ist in der Tat eine Belastung.
Für Christoph Schendl, den stellvertretenden Innungsmeister der baden-württembergischen Dachdecker, würde das bedeuten, dass die Lohnnebenkosten für seine Mitarbeitenden in die Höhe gehen. Und das müsste er auf den Preis für seine Leistung draufschlagen.
Die Verrechnungssätze werden sich nochmal um gute 5-7% erhöhen.
Der Wirtschaftsweise Martin Werding warnt, ein steigender Rentenbeitrag gefährde das langfristige Wirtschaftswachstum in Deutschland. Und er belastet nur die, die noch erwerbstätig sind, gibt IW-Expertin Ruth Schüler zu bedenken.
Das ist die große Problematik dann, dass diese Gruppe an Personen, die das ganz besonders stark trifft, jetzt irgendwie noch sehr, sehr, sehr jung ist oder sogar noch nicht geboren und man die natürlich auch dann in der Politik nicht im Blick hat. Das macht es natürlich total schwer, in diesem System nachhaltige Reformen zu implementieren und zu verhindern, dass eben irgendwann diese Generation hohe Belastungen hat, sowohl durch die Beitragssätze, die ja auch nicht nur in der gesetzlichen Rente dann stark steigen werden, sondern auch in den anderen Zweigen der Sozialversicherung, nämlich der Krankenkassen und der Pflegekassen.
Unternehmer Christoph Schendl ist überzeugt.
Deswegen kann die simple Erhöhung der Rentenversicherungsbeiträge nicht die Lösung des Rentenlochstopfen sein.
Aus Sicht der Politik ist das dennoch die beste Alternative. Das liegt daran, dass Deutschlands Bevölkerung immer älter wird. Und für ältere Menschen hat es oberste Priorität, dass sie im Alter gut abgesichert sind. Die Höhe der Rentenversicherungsbeiträge dagegen spielt für sie eine geringere Rolle. Die Politik bedient mit ihrer Rentenpolitik also die Interessen dieser zahlenmäßig größten und damit wahlentscheidenden Gruppe. Und das tut sie, indem sie das Rentenniveau erstmal stabil hält. Die finanzielle Belastung, die daraus entsteht, tragen die Jüngeren mit steigenden Beiträgen. Und mit den Steuern, die sie bezahlen. Jedes Jahr überweist der Bund Milliarden an die gesetzliche Rentenversicherung. Damit sollen eigentlich sogenannte versicherungsfremde Leistungen finanziert werden. Die Mütterrente zum Beispiel. Ob das tatsächlich so ist, oder ob schon jetzt Renten bezuschusst werden, darüber lässt sich nur spekulieren. Zahlen dazu gibt es nicht. Wenn die Politik am Rentenniveau festhält und die Beiträge nicht ins Unermessliche steigen sollen, ist es allerdings ziemlich wahrscheinlich, dass die Politik die Defizite mit Steuermitteln ausgleichen muss. Martin Werding kritisiert.
Die Jungen zahlen dafür und haben dadurch auch weniger Spielräume, um ergänzend vorzusorgen, was ein wesentlicher Bestandteil der Strategie wäre, aus dieser demografisch bedingten Misere herauszukommen.
Mit einer fairen Lastenverteilung zwischen den Generationen hat das nach Meinung vieler nicht mehr viel zu tun. Stattdessen müssen die Jüngeren die Renten der aktuellen Rentnerinnen und Rentner finanzieren und werden im Alter weniger vom System profitieren. Dazu kommt, jüngere Beschäftigte müssen womöglich außerdem auch länger arbeiten. Denn die Lebensarbeitszeit zu verlängern, gilt vielen als ein gutes Rezept, die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Ökonomen und Arbeitgebervertreter fordern schon lange, das Renteneintrittsalter dynamisch mit der Lebenserwartung steigen zu lassen. 2050 läge es dann wohl bei 69 Jahren. Aktuell allerdings hat sich die Politik gegen eine längere Lebensarbeitszeit entschieden. Im Koalitionsvertrag heißt es, man wolle die Rente mit 67 beibehalten. Ob sich das langfristig halten lässt? Egal, wie man es dreht und wendet, keine der Ideen, wie sich das gesetzliche Rentensystem stabilisieren lässt, ist leicht umzusetzen. Die wenigsten Menschen wollen länger arbeiten oder können sich mit dem Gedanken anfreunden, weniger Rente zu bekommen. Auch höhere Ausgaben sind für viele nur schwer zu stemmen. Auch weil, und damit sind wir zurück am Anfang dieser Sendung, junge Menschen heute unbedingt zusätzlich vorsorgen müssen. Also Geld in ihre Alterssicherung investieren sollten, sagt Johannes Geier vom DIW.
Das ist sozusagen dann die Doppelbelastung, ja, gerade für die jüngere Generation, beides zu leisten, ja, einerseits den Alterungsschub zu finanzieren und gleichzeitig auch die eigene Vorsorge auszubauen.
Immerhin, seit 2001 unterstützt die Politik Menschen dabei finanziell, mit der sogenannten Riester-Rente. Die Riester-Rente sollte dafür sorgen, dass gesetzlich Versicherte in Deutschland eine einfache Möglichkeit bekommen, zusätzlich privat vorzusorgen. Eingeführt, um eben dem durch den demografischen Wandel bedingten Absinken des Rentenniveaus entgegenzuwirken. Fast 16 Millionen solcher Verträge gibt es aktuell. Allerdings sind sich Expertinnen und Experten weitgehend einig, die wenigsten lohnen sich wirklich. Martin Werdings Urteil.
Gerade die Reform, die Riester-Renten eingeführt hat, ist wirklich missglückt.
Nach Berechnung von Verbraucherschützern schaffen gerade mal 2 von 111 untersuchten Riester-Produkten eine magere Rendite von 2% über die gesamte Laufzeit. Ein weiteres Problem, die Versorgung mit der Riester-Rente ist freiwillig. In anderen Ländern ist das anders, in Schweden zum Beispiel. Das Modell dort gilt vielen als Vorbild. Schweden steht vor der gleichen Herausforderung wie Deutschland. Immer weniger jüngere Menschen müssen immer mehr Ältere finanzieren. Allerdings haben sich die Schweden für einen anderen Weg entschieden als die Deutschen. Im Zentrum von Stockholm sitzt Maria Turin zu Hause an ihrem Küchentisch und öffnet einen großen orangefarbenen Umschlag. In dem Umschlag steckt ihr aktueller Rentenbescheid.
Eigentlich steht da nicht meine verschiedenen Rentenkonten und meine Prämienrente, das ist der Fondsbeitrag in Prozent.
Seit 25 Jahren gibt es in Schweden zusätzlich zur umlagefinanzierten Rente und zur Betriebsrente die sogenannte Prämienrente, erklärt Norbert Kuhn vom Deutschen Aktieninstitut.
Die Schweden müssen 2,5% ihres Lohnes am Aktienmarkt oder am Kapitalmarkt anlegen und dort ist fast jeder Aktionär.
Wohin diese 2,5% fließen, kann jeder und jede selbst entscheiden. Den Schweden stehen hunderte Fonds zur Verfügung. Wer sich nicht selbst kümmern möchte, und das ist die Mehrheit, für den hat der Gesetzgeber einen Fonds eingerichtet. Der große Vorteil des Modells: Arbeitnehmende profitieren, wenn es an den Aktienmärkten bergauf geht. Und trotzdem bietet das System viel Sicherheit, weil der Großteil der Rente aus anderen Quellen kommt. Und den staatlichen Fonds zu besparen, lohnt sich. In den vergangenen Jahren lag die Rendite bei etwa 14%. Rentnerin Maria Thorén hält das System auf jeden Fall für einen Erfolg.
Ich glaube, die Schweden haben ein großes Vertrauen in das System, einfach weil es funktioniert.
Könnte das schwedische Modell auch für Deutschland passen? Das Problem aus Kuhns Sicht, die Skepsis, Geld in Aktien zu investieren, ist in Deutschland groß, größer als in anderen Ländern. Auch deshalb scheiterten bisher alle Versuche, die staatliche Altersvorsorge zumindest teilweise über Aktien zu finanzieren. Jetzt aber will die schwarz-rote Regierung erste Schritte in Richtung Aktien machen, und zwar mit der Frühstartrente. Dabei soll jedes Kind künftig pro Monat 10 Euro vom deutschen Staat bekommen. Dieses Geld soll in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot fließen und so viele Deutsche zu Aktionärinnen und Aktionären machen.
Wenn der Staat in der Altersvorsorge das Aktiensparen fördert, dann machen die Leute in der Regel gute Erfahrungen mit Aktien. Sie lernen, sich mit Aktien auseinanderzusetzen. Sie lernen, die Chancen, aber auch die Risiken richtig einzuschätzen. Und dementsprechend verlieren sie ihre Skepsis gegenüber der Aktienanlage.
Auch ohne staatliche Unterstützung können Aktien, nach Meinung von Experten, ein wichtiger Teil der privaten Altersvorsorge sein. Ein Baustein, die eigene Rentenlücke zu schließen. Also das, was sich mit gesetzlicher Betriebs- oder Riester-Rente eben nicht abdecken lässt. Wie viel das ist? Darum geht es jetzt bei der Deutschen Rentenversicherung. Im Gespräch von Beraterin Martina Dambacher und Silvia Meyer.
Wissen Sie denn vom Bedarf her eigentlich, was Sie so brauchen?
Ich finde meinen Bedarf für die Rente vorherzusagen völlig... Also das hat nichts mit dem Bedarf, den ich heute mit 3 Kindern und Haus abzahlen und so. Deshalb, was ich in der Rente brauche, weiß ich nicht. Ja.
Nach einer Faustregel der Stiftung Warentest benötigen Rentnerinnen und Rentner etwa 80% ihres bisherigen Nettoeinkommens. Wer mietfrei lebt, braucht weniger. Wer weiterhin die Kinder finanziell unterstützen will, muss entsprechend mehr ansparen.
Sie haben jetzt quasi noch fast 20 Jahre Zeit. Man sagt immer, wenn man noch 10 bis 15 Jahre Zeit hat, kann man auch überlegen, ob man Richtung Kapitalmarkt geht.
Dazu rät auch Finanzbloggerin Margarete Honisch. Sie motiviert dazu, so früh wie möglich selbst aktiv zu werden und sich nicht auf Finanzdienstleister oder Banken zu verlassen.
Wenn ich sage, ich habe 10 Euro im Monat, die ich erübrigen kann, dann damit schon zu starten. Natürlich werde ich damit die Rentenlücke nicht schließen können, aber da geht es eher darum, mich an das Ganze zu gewöhnen, mich damit vertraut zu machen, mir das mal anzuschauen. Also einfach mal Zeit darin zu investieren, mir das Wissen anzueignen und das umzusetzen und mir mal anzuschauen, wie funktioniert das Ganze denn an der Börse. Deswegen empfehle ich da wirklich die Zeit, sich zu nehmen, sich ein paar Stunden einzulesen, einzuarbeiten und dann später einfach mehr fürs Leben zu haben.
Denn ohne zusätzliche private Vorsorge werden Sie im Alter nicht ausreichend finanziell abgesichert sein. Es gibt Möglichkeiten, das System der gesetzlichen Rente zu stabilisieren. Dafür zu sorgen, dass es jetzt und auch in Zukunft ein wichtiger Teil der eigenen Altersvorsorge bleibt. Aber egal an welchen Stellschrauben die Politik beim Rentensystem dreht, egal wie sich Erwerbstätigkeit, Zuwanderung und Wirtschaftswachstum entwickeln, wenn die demografische Entwicklung annähernd so bleibt, wie sie ist, lässt sich eine auskömmliche gesetzliche Rente für alle nicht finanzieren.
Die unsichere Rente, das war ein Feature von Gili Hensoldt. Das war der erste Teil der ARD-Infonacht mit Philipp Kaver. Im Studio nebenan ist mein Kollege Detlef Karg bereits startklar für die zweite Etappe. Ab 2 Uhr wird er Sie weiter gut informiert in die neue Woche begleiten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen liefern sich die beiden Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die jüngste Prognose sieht den rechtskonservativen Nawrocki knapp vorn mit 51% der Stimmen. Nach Schließung der Wahllokale hatte noch der liberale Trzaskowski die Nase vorn. Aus Warschau Martin Adam.
Der Abstand ist so gering, dass er im Fehlerrahmen der Umfrage liegt. Damit ist noch nicht klar, wer die polnische Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Trzaskowski erklärte sich dennoch bereit zum Sieger. Nawrocki sagte auf seiner Wahlparty, er sei sicher, die Wahlen zu gewinnen. Die Wahlbeteiligung lag mit 72,8% knapp 5% über der letzten Präsidentschaftswahl 2020. Das vorläufige Endergebnis wird erst am Montag im Laufe des Tages erwartet.
In Berlin-Marzahn kämpft die Feuerwehr weiter gegen einen Großbrand. Das Feuer ist am Abend auf einem Firmengrundstück nahe der Landsberger Allee ausgebrochen. Timo Maszewski.
Zeitweise brannte es auf einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern. Die Flammen haben neben drei Lagerhallen auch mehrere Lastwagen und eine große Menge Holzpaletten erfasst. Anwohnerinnen und Anwohner hat die Feuerwehr über die App Katwarn vor Geruchsbelästigung durch Rauch gewarnt und ihnen geraten, Fenster und Türen zu schließen. Anfangs hatte die Feuerwehr nicht genug Löschwasser. Das musste über kilometerlange Schläuche zur Einsatzstelle gepumpt werden. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von einem Tanklöschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr. Insgesamt waren rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch von freiwilligen Feuerwehren.
Die Ukraine und Russland wollen heute erneut über eine Waffenruhe verhandeln. Delegationen der beiden Länder werden im türkischen Istanbul erwartet. Benjamin Weber berichtet.
Eine bedingungslose Waffenruhe von mindestens 30 Tagen. Das ist laut Präsident Selenskyj die erste Forderung der Ukraine für die erneuten Gespräche mit Russland heute im türkischen Istanbul. Anschließend wolle man einen Austausch aller Gefangener, inklusive nach Russland gebrachter ukrainischer Kinder, und direkte Gespräche zur Beendigung des Kriegs zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Einer Waffenruhe könne man zustimmen, sagte Russlands UN-Botschafter Nebenzia im UN-Sicherheitsrat, unter der Bedingung, dass die westlichen Verbündeten ihre Waffenlieferungen in die Ukraine einstellten. Die Positionen vor der zweiten Verhandlungsrunde in Istanbul liegen also weit auseinander. Verhandeln werden ab Mittag die gleichen Delegationen wie vor gut 2 Wochen.
In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft mit 35:20. Damit